Ja, einen wunderschönen guten Morgen allen zusammen. Genau, danke Christoph fürs schöne Klavierspielen. Jetzt grüße ich dreimal. Endlich mal vernünftige Musik beim Abend. Nein, ich genieße es. Ich genieße es, wenn er spielt. Ich möchte sprechen über eine Stelle aus dem Epheserbrief, um direkt zum Thema zu kommen. Und man könnte das, was ich da sagen will, könnte man überschreiben mit dem Motto der ARD-Themenwoche, also die hinter uns liegt. Ja, ich habe da, glaube ich, unterschiedliche Überschriften gesehen. Woran glaubst du? Ja, und ich habe diese Bibelstelle gelesen, ich lese sie euch auch gleich vor, und habe gedacht, Paulus würde sagen, ich glaube an einen dreieinigen Gott, der uns mehr geben will, als wir uns vorstellen können. Das ist so die Antwort, die Paulus wahrscheinlich in Kürze geben würde. Und ich möchte einfach mal anhand des Textes und des Gebetes, was wir da finden, möchte ich einfach mal ein paar Gedanken weitergeben, wo ich denke, da stecken so ein paar wichtige Bausteine für uns drin, die deswegen wichtig sind, weil sie uns zu dem bringen, was Gott ausmacht, nämlich ein Leben in Fülle. Ja, und das hängt ganz eng zusammen mit Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das werden wir auch an diesem Text dann sehen. Wir können mal scrollen zu Epheser 3, Vers 14 bis 21. Früher sagte man, schlagt mal die Bibel auf, heute scrollen wir. Ja, vielleicht haben wir den Text sogar auch für die Wand, dass wir den an die Wand werfen können per Beamer. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und da lese ich mal vor. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf Erde und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. An der Stelle endet der erste griechische Satz. Alles, was ich bis jetzt vorgelesen habe, ist ein Satz. Und dann kommt der nächste. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du durch dieses Gebet, durch diesen Text, dass du dich selbst zeigst, dass du zu uns sprichst, dass wir dich wahrnehmen, wie du uns begegnen willst, wie du uns in das hineinbringen willst, was du vorbereitet hast. Danke, dass in dir so viel zu entdecken ist. Danke für das, was du heute Morgen tun wirst. Amen. Dieses Gebet steht in der Mitte des Epheserbriefes und das nicht aus Zufall, weil dem Paulus da gerade mal nichts anderes eingefallen ist, als das, was er vorher gesagt hat, irgendwie mit einem Gebet abzuschließen. Könnte sich ja so gehören, sondern dieses Gebet fasst dann eigentlich nochmal das zusammen, was in den ersten drei Kapiteln drinsteht, wo Paulus nämlich die Grundlagen unseres geistlichen Erbes und unserer Gemeinschaft mit Gott beschreibt. Ja? Dazu hat er sich drei Kapitel Zeit genommen. Am Ende des dritten Kapitels lesen wir dann das hier, was dann gleich die Brücke schlägt zu dem, was das mit dem praktischen Leben zu tun hat. Denn danach geht es um das praktische Leben. Wie wenden wir das in unserem Leben an? Was heißt das für uns? Was heißt das für unser Christsein, für unser Denken, für unser Fühlen, für unser Handeln? Das beschreibt Paulus dann in den abschließenden drei Kapiteln. Aber in der Mitte steht das hier. Und dass es in der Mitte steht, heißt, dass es sowohl zurückgreift auf diesen himmlischen Reichtum, den Gott für uns im Himmel schon vorbereitet hat, aber auch darauf aus ist, uns zum Leben zu befähigen, hier und jetzt. Ja? Und deswegen ist es ein Gebet, was ich schon für recht wichtig halte. Wenn man das in vielen Bibelübersetzungen liest, ist es allerdings so kompliziert, auch im Deutschen, also ich rede jetzt nicht vom Griechischen, sondern vom Deutschen her ist es manchmal auch schon so kompliziert, dass man gerne drüber wegliest. Man findet es irgendwie nett, schön, sind schöne Worte drin, aber ich habe vor Jahren schon mal überlegt, ob ich über diesen Text predige und habe gesagt, das ist schön, aber ich habe es nicht verstanden. Um das angemessen irgendwie rüberzubringen, muss man da schon tiefer eintauchen. Ich werde heute nicht behaupten, dass ich alles verstanden habe, aber ich glaube, dass ich schon ein Stück weiter bin als vor ein paar Jahren. Und deswegen möchte ich da jetzt ein paar Sachen dran deutlich machen, nämlich, was gilt es zu erkennen, damit wir dieses Gebet zielführend beten können? Welche Bausteine sind für uns wichtig, damit wir in das hineinkommen, was Gott ausmacht und was er für uns vorbereitet hat? Punkt 1, der Vater gibt uns. Der Vater ist derjenige, der uns beschenkt. Eine Aussage, die ihr schon des Öfteren gehört habt hier im Gottesdienst und wahrscheinlich auch von anderen. Deswegen einfach nochmal ein paar kurze Gedanken. Es ist Teil dieses Gebetes. Die erste Person in der Dreieinigkeit, der Vater beschenkt uns. Und wenn wir uns mal überlegen, hier geht es ja um Gebet, wie das so im ganz normalen Leben ist, so ganz menschlich, dann stellen wir uns mal ein Kind vor mit seinem Vater und das Kind hat ein Bedürfnis und der Vater ist unter Umständen derjenige, der in der Lage wäre, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Was wäre notwendig, damit das Kind den Vater fragt? Menschlich gesehen weiß ein Vater ja nicht immer, was ein Kind braucht. Ja, das ist bei Gott anders als bei uns Menschen. Manchmal wissen Väter und Eltern durchaus, was Kinder eigentlich alles brauchen. Nur denken Kinder, dass sie das nicht brauchen, was die Eltern meinen, was sie brauchen. Ihr versteht mich, ne? So. Also, was ist nötig, damit das Kind dann wirklich den Vater fragt? Es ist ziemlich einfach. Das Vertrauen, dass dieser Vater mit dieser Bitte, die ich dann stelle, auch irgendwas anfangen kann. Ja. Es fällt mir gerade so spontan ein, ist ein Beispiel, was gleich in einem anderen Zusammenhang nochmal kommt. Ich habe irgendwann mit 9 Jahren entdeckt, dass ich eigentlich gerne Gitarre spielen würde. Und in meiner Schule, Grundschule, bot der Mathe- und Musiklehrer dann einen Gitarrenkurs an. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob meine Eltern mir eine Gitarre kaufen würden, damit ich daran teilnehmen könnte. Ich gedacht, nee, mach's einfach nicht. So, frag's gar nicht. Würdest du richtig gerne machen, aber machst du nicht. Dann habe ich mal so beiläufig erzählt, dass es da jetzt so einen Gitarrenkurs gibt. Und nach einem Spaziergang wurde dann beschlossen, dass eine Gitarre gekauft wird. Aber ich selber hätte gar nicht direkt, ich habe nicht direkt gefragt, machen Kinder ja manchmal so, ne? Du, da ist ein Eiswagen. Ja. Ist ja auch schon ein Stück Vertrauen, ja. Aber worum es eigentlich geht, ist, ein Kind, das etwas von seinem Vater will, braucht das Vertrauen, dass diese Bitte auch ernst genommen wird. Es geht uns manchmal ab, aber das ist genau das, womit Paulus hier in diesem Gebet anfängt. Nämlich, er vermittelt ein Gottesbild, wo der Vater wirklich als ein großzügiger, gütiger und schenkender Vater dargestellt wird. Ja? Er wird hier als der Vater Jesu Christi dargestellt. So steht es im Text, nicht im Test, sondern im Text. Der Vater, der seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt hat, um uns Menschen zu beschenken. Das ist das größte Geschenk, was man jemals machen kann. Mehr geht nicht. Da war alles drin. Ja, mehr ist eigentlich nicht nötig. Allein da wird schon deutlich, dass was für ein Herz der Vater hat. Ja, es geht uns manchmal etwas abhanden, so im Alltag. Aber wenn wir uns das anschauen, was der Vater da gemacht hat, das war Güte und Großzügigkeit pur. Dann wird er dargestellt als, ich würde sagen, als der Urheber von Menschen, Beziehungen und so weiter. Hier steht ja Vers 15, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Das steht jetzt hier als Halbsatz. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Im Rabbinischen ging man oft davon aus, dass es sozusagen 2 Arten von Familien ging, also im Himmel und auf der Erde. Die Engel stellten sozusagen die unsichtbare Familie Gottes dar, ja, die himmlische Familie, und die Menschen im Besonderen und im Allgemeinen, also die ganze Schöpfung, dann die irdische Familie. Was der Paulus hier mit Sicherheit im Sinn hat, ist, diese Familie auch aus christlicher Sicht zu sehen. Ja, wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, dass da steht, wer an Jesus glaubt, der hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ja, denen gab Gott das Recht. Also die haben das Recht nicht einfach gehabt, sondern Gott gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und hier wird auch wieder deutlich, dass auch diese christliche Familie, wozu viele Kinder Gottes gehören, die sich auf diesen einen Vater berufen, dass dieser Gott der Urheber dieser Gemeinschaft ist. Ja? Christenheit kann sich nicht von sich selbst ausgründen, wäre absoluter Unsinn. Christsein und Gemeinde und all das Ganze, Gemeinde im lokalen Sinn, aber auch überhaupt, bringt nur Sinn, wenn Gott der Urheber ist. Nach ihm ist jede Familie benannt. Man kann es auch mit Nation und so weiter übersetzen, aber am besten wird es an der Stelle dann mit dem Begriff Familie wiedergegeben. Also eine Gruppe, die sich alle auf denselben Vater berufen. Ja? Und da ist er derjenige, der das schenkt. Er schenkt Beziehung, er schenkt Gemeinschaft, er schenkt Bedeutung, er schenkt die Rolle innerhalb der Gemeinschaft. All das ist auf Gott zurückzuführen. Ja? Und dann steht hier weiter, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Jetzt sind wir ja von Paulus viele Superlative gewöhnt. Ja? Und auch in diesem Gebet kommt es immer wieder vor, dass so Superlative gebraucht werden. Aber irgendwie muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das denn heißt. Er, der reich ist an Macht und Herrlichkeit. Er ist derjenige, der unbegrenzte Möglichkeiten hat, Lösungen für unlösbare Situationen zu schenken, der unbegrenzt ist in seiner Kraft und in seiner Stärke. So, und wenn wir uns das mal vor Augen führen wollen, dann kann man daran denken, dass wir alle älter werden, einsetzen. Je älter man wird, kann man früher oder später feststellen, dass hier oder da die kleinen Zipperlein einsetzen und die Kraft nicht mehr so stark ist wie vielleicht 30 Jahre vorher. Also in meinem Kopf weiß ich noch genau, wie Fußball geht. Ja? Da ich das aber nicht andauernd gespielt habe und irgendwie ich mich körperlich weiterentwickelt habe, ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, lasse ich da mal völlig offen, kriege ich das nicht mehr mit den Beinen hin, so wie ich das im Kopf habe. Ja? Ich habe, bis ich 18 war, laufend Fußball gespielt. Und es hat Spaß gemacht. Aber heute funktioniert es nicht mehr so, wie ich das damals gemacht habe. Paradebeispiel, ich glaube, war es die vorletzte Gemeindefreizeit, da hat es mich dann doch in Füßen gejuckt und ich bin aufs Spielfeld gegangen und habe mitgespielt und wusste im Kopf, wie es jetzt laufen müsste. Nur meine Beine wussten das nicht. Was dazu führte, dass die Hände zuerst im Dreck landeten. Ja? So, daran merken wir, wir sind begrenzt an Stärke und Kraft. Ja? Mir ist da heute Morgen noch ein anderes Beispiel deutlich geworden. Ich erzähle es mal einfach kurz. Manche werden sich das jetzt vielleicht nicht so ganz denken können. Aber ich bin als Kind aufgewachsen in einer Situation, wo meine Eltern nicht viel Geld hatten. Mein Vater war ein schlichter Arbeiter bei Siemens, der sich gerne mit Vorgesetzten angelegt hat, aber ansonsten einfach ein schlichter Arbeiter war und nicht die große Kohle mit nach Hause gebracht hat. Und das, was er an Kohle teilweise mit nach Hause gebracht hatte, musste er noch in die Mietwohnung reinstecken, damit da einfach alles am Laufen ist und Kredite abbezahlt werden können. Das war so teilweise die Zeit, die ich noch miterlebt habe. Das hat sich dann peu à peu dann irgendwie auch anders oder weiterentwickelt. Aber ich kann mich an viele Diskussionen als Kind erinnern, wo meine Eltern darüber geredet haben, wie mit dem Geld umzugehen ist. Und ein Satz ist mir immer hängen geblieben. Wir müssen jeden Pfennig umdrehen. Oder ich habe keine Lust, jeden Pfennig umzudrehen. Ja, so auf die Art und Weise. Und mit Sicherheit kennt das jemand. Und mir ist es heute Morgen, als ich nochmal so alles durchgegangen bin, ist mir diese Situation bewusst geworden. Und ich habe so drüber nachgedacht. Manchmal gehe ich mit Gott nämlich auch so um. Ja, ich bin an manchen Stellen, und auf menschlicher Ebene ist es teilweise genauso, bin ich sehr zurückhaltend. Und frag lieber nicht, ob man hier dies oder jenes hier. Ein Beispiel, ich springe jetzt gerade. Rita weiß das genau. Ich war, als ich frisch in der Gemeinde war, war ich oft bei Rita Wiese zu Hause. Sven und ich haben uns da getroffen, Simone und so weiter. Und ich habe immer höchst kompliziert danach oder angedeutet, wenn irgendwie mal Hunger war oder was weiß ich. Und Rita meinte, geh einfach an den Kühlschrank, wenn du irgendwas willst, mach es nicht kompliziert. Ging gar nicht. Das funktionierte nicht. Das hätte ich nicht umsetzen können. Ja, immer so eine gewisse Zurückhaltung und so. Ja. Und manchmal denke ich, gehe ich mit Gott genauso um, obwohl ich weiß, dass er eigentlich anders ist. Ja, und das mache ich mir auch immer wieder bewusst. Aber hier finden wir einen Gott, der nicht jeden Pfennig umdrehen muss. Ich nehme jetzt mal dieses Bild des Geldes. Es geht eigentlich nicht um Geld. Es geht darum, dass Gott einfach in seiner Liebe, in seinen Möglichkeiten unbegrenzt ist, reich an Macht und Stärke. Ja? Zu diesem Gott kommen wir, zu diesem Vater kommen wir, dieses Vaterbild dürfen wir haben. Und er ist der, der dann auch mehr gibt, als wir erbitten, so steht es am Ende. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, Vers 20, in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ein super Ehre lief nach dem anderen, geht alles über unsere Grenzen. Ja? Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde und so weiter. Rein menschlich kann einen das überfordern. Ja, Text, wo bist du? Jetzt habe ich meine Predigt gekillt. Super. Hast du gut gemacht. Rein menschlich kann einen das wirklich überfordern. Ja, solche Superlative. Aber so ist Gott. So wird Gott in der Bibel dargestellt. So ist Gott wirklich. Und alles, was du ansonsten über Gott denkst, da darfst du eigentlich wissen, dass das so nicht ist. Und das ist manchmal knallhart, ja, wo man sich einfach entscheiden muss, glaube ich das oder glaube ich das? Selbst wenn die Situation komplett dagegen spricht, ja, nicht. Auch wenn es um Sachen wie Krankheit und solche Geschichten geht. Nein, Gott tut das nicht. Ja, das ist die schlichte Wahrheit. Zieht sich durch die komplette Bibel durch. Ja. Und was zeigt uns all das? Ja, das lasse ich jetzt mal aus. Was zeigt uns all das? Wir brauchen die richtige Perspektive, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir zu ihm beten. Ja? Wir brauchen eine Perspektive, die uns Gott so darstellt, wie er auch wirklich ist. Ja? Ein Gott, der besser ist als unsere menschlichen Erfahrungen. An der Stelle schon ein kleiner Hinweis zu dem Impuls, den Aisha am Anfang des Gottesdienstes weitergegeben hat, die übrigens nicht wusste, worüber ich predige. Ja? Gott ist anders als das, was sich manchmal als Erfahrung mit Autoritäten, Eltern und so weiter in unserem Herzen eingebrannt hat. Ja, er ist besser als unsere menschlichen Erfahrungen und es gibt mehr als das, was wir selber bewerkstelligen können. Und deswegen müssen wir uns entscheiden, wen beten wir an? Den Gott unserer Erfahrung oder den Gott, wie er sich selbst offenbart? Den Gott, der uns in Jesus Christus erschienen ist und der bereit ist, uns alles zu schenken, was zu unserem Wohl ist und was ihn verehrt. Das ist eine Entscheidung, die wir fällen dürfen, müssen, ja, die uns keiner abnimmt. Und Gott lädt uns ein und wirbt da um unser Vertrauen. Warum ist es so wichtig, sich da zu entscheiden? Weil unser Bild von Gott unseren Zugang zu Gott beeinflusst. Ja, wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, dann ist es nicht so, dass Gott sagt, jetzt bin ich aber beleidigt, du siehst mich gar nicht so, wie ich bin, jetzt gebe ich dir das nicht, was ich eigentlich dir geben will. Ja, so eine beleidigte Geschichte. Sondern wir schneiden uns selber ab von dem, was Gott uns eigentlich geben will. Beispiel Kühlschrank. Ja, wenn ich Hunger habe, bin irgendwo zu Besuch, wo ich eigentlich Vertrauen haben könnte, ja, dann ist es mein Problem, dass ich nicht sage, dass ich Hunger habe. Das kann mir keiner abnehmen. Ja, das sind nicht die Gastgeber der Kühlschuld, sondern ich. Ja, wenn mir schon angeboten wird, du darfst an den Kühlschrank gehen, aber ich mache es nicht, dann ist das mein Problem. Ja, und nicht das der Gastgeber. Und so ist es mit uns und mit Gott. Wenn wir ihm nicht vertrauen können, dass er das tut, was er eigentlich sagt, was er tun will, dann hängt es mit unserem Gottesbild zusammen, nicht mit Gott. Wir schneiden uns selbst ab. Und das ist jetzt nicht nur Theorie. Ich glaube, dass jeder von euch das auch irgendwie nachvollziehen kann. Ich für mich kann es nachvollziehen. Ja? Und deswegen meine Bitte, meine Ermutigung, lasst uns an einen großzügigen Papa glauben. Ja, in jeder Situation. Das Zweite, was hier durchkommt, ist der Heilige Geist. Ja, wir haben hier gerade gelesen, er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das ist sozusagen das erste Gebetsanliegen, was da wirklich auf den Punkt gebracht ist. Erst lange Einleitung, wie ist Gott? Und dann ein konkretes Gebetsanliegen. Er gebe euch aus seinem unbegrenzten Reichtum durch seinen Geist innere Macht, innere Kraft und Stärke. Hier wird ein Gebet geäußert, das nicht irgendwie für einen luftleeren Raum ist, sondern das für dich ist. Ja? Er gebe dir innere Kraft und Stärke, und zwar aus seinem unbegrenzten Reichtum heraus. Ja? Das ist das Gebet des Paulus und nichts weniger als das. Und an der Stelle mal der Blick auf den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der uns im Alltag, da wo wir stehen, Kraft und Stärke gibt. Kraft und Stärke in der Beziehung zu Gott und zu Menschen, um das auf die Kette zu kriegen, aber auch im Dienst in dieser Welt, ja, wo wir in seinem Auftrag unterwegs sind. Er ist derjenige, der uns Kraft und Stärke gibt im Kampf gegen Sünde und alle Mächte, alle zerstörerischen Mächte, die wir nicht sehen können. Da rede ich jetzt nicht von Menschen, sondern von diesen unsichtbaren zerstörerischen Mächten. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns da die Kraft und die Stärke gibt, aus Gottes unbegrenztem Reichtum. Und um das nochmal klarzukriegen, der Heilige Geist mehrt nicht unsere Stärke, und der Paulus betet nicht dafür, dass wir mit unserer Kraft noch stärker werden, sondern er betet dafür, dass wir Gottes Kraft bekommen, dass der Heilige Geist uns diese Kraft gibt. Das ist noch, da kommt was obendrauf. Ja, das ist wie ein Kuchen mit mehreren Lagen. Du hast unten den Biskuitboden, ich habe keine Ahnung von Kuchen, ich esse den nur gerne. Du hast unten den Biskuitboden, dann hast du die Marmelade, je nach Kuchen, und dann kommt irgendwie eine schöne, was weiß ich, Mokka-Sahne-Füllung. Ne? Nehmen wir jetzt mal meinen Lieblingskuchen, dann kommt die Mokka-Sahne-Füllung obendrauf. So müssen wir uns das vorstellen. Ja, wir sind der Biskuitboden. Und alles, was da drüber kommt, das macht der Heilige Geist. Und das schmeckt richtig lecker. Ja. Und das ist ganz wichtig. Es war auch ein Eindruck, da musste ich nochmal dran erinnern, ich weiß gar nicht, wo sie sitzt, den die Ellen letzten Mittwoch beim Anbetungsabend in Bottrop hatte. Es geht um Gottes Stärke, die er hinzugeben will. Und das will der Heilige Geist tun in uns. Und Paulus betet dafür. Und dass Paulus dafür betet, ist Anlass genug für uns, selber dafür zu beten. Nicht den Paulus nur im Himmel dafür beten zu lassen oder Jesus, der laufend für uns betet, sondern dass wir uns damit reinnehmen, dass der Heilige Geist uns diese Kraft gibt. Da, wo wir selber innerlich müde sind und hoffnungslos, dass der Heilige Geist da Marmelade und Kaffeesahne-Creme drauf tut, alles, was lecker schmeckt. Ja, das ist das, okay, Pudding. Und wenn wir das mal noch mal ein bisschen mehr in den Alltag reinziehen wollen, wir erleben sehr unterschiedliche Situationen im Alltag, wo ich sagen würde, es ist kein Kunststück, gut drauf zu sein und stark zu sein, wenn alles easy ist. Ja, das funktioniert immer, meistens, wenn nicht irgendwie was ganz Besonderes ist. Aber was erleben denn viele von uns? Wir erleben den Kampf mit Krankheiten, die einen mehr, die anderen, wo Krankheiten dann an unserer Hoffnung nagen, Zweifel reinkommen, selbst Zweifel an Gottes Liebe. Wir erleben einen Kampf mit Beziehungen, wo Bitterkeit Beziehungen zerstört und die Liebesfähigkeit angreift, ja, die Liebeswilligkeit. Wie erneuern wir das? Wir erleben einen Kampf mit Sünde, wo sich der Zweifel einschleicht, schaffe ich das überhaupt, damit fertig zu werden? Ist das überhaupt machbar? Ja, lohnt sich das? Gebe ich nicht gleich lieber auf und handle das irgendwie anders? Wir erleben einen Kampf mit Überforderung in unserer Gesellschaft, was zum Teil mit der Gesellschaft zu tun hat und zum Teil mit uns selber. Ja. Allein in dem Dienstbereich, wo ich jetzt unterwegs bin als Pastor, habe ich ein paar Leute, Pastoren, die durch ihren Dienst so aufgerieben sind, so überfordert sind, dass sie nicht arbeitsfähig sind zurzeit. Was dann auch wiederum Einfluss auf Gemeinden hat. Ja. Wie ist es hier möglich, auf Gott fokussiert zu bleiben? Ja, wie kriegt man das hin? Sich immer wieder neu an ihm zu orientieren. Ich glaube, zum Schluss habe ich jetzt hier so ein Burnout-Ding erwähnt, da gibt es natürlich viele gute Ratschläge. Aber um jetzt auf diesen Text zurückzukommen, etwas, was grundsätzlich wichtig für uns ist, Zugang auch zum Heiligen Geist, der uns mit innerer Kraft und Stärke versorgen will. Der diese Balance in uns, die wir brauchen, zwischen Geben und Nehmen, zwischen Freude und Stress, ja, wo der Heilige Geist immer wieder diesen Pegel ausgleichen will und uns mehr geben will, als wir selber haben. Aus dem unbegrenzten Reichtum des Vaters. Ja. Der Heilige Geist will uns nicht nur helfen zu überleben. Das ist ja so die Art und Weise, wie wir manchmal unterwegs sind. Ne? Wir sind froh, wenn wir bis zum nächsten Urlaub schaffen. Aber das ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns Leben schenken. Mehr als das, was wir selber haben an Leben. Leben im Überfluss. Das ist die Verheißung, die Jesus uns gibt, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ja. Und was können wir dafür tun? Nicht mehr, aber auch nicht weniger als dafür beten. Ja. Beten, dass der Vater uns diesen Heiligen Geist schenkt. Und dann kommen wir zum Sohn. Und der Sohn wohnt in uns. Das wird durch diesen Text ganz deutlich. Der Vater beschenkt uns, der Vater gibt uns, der Heilige Geist befähigt uns und der Sohn, er wohnt in uns. Der Sohn wird zum Zentrum des ganzen Universums gemacht und letzten Endes zu dem, der auch in uns wohnt. Und da steht eine ganz tolle Bibelstelle, Vers 18. Und des Glaubens in euren Herzen wohnt. Allein mit diesem Satz kannst du eine Woche lang schwanger gehen, wenn du dir überlegst, was das bedeutet für dein Leben. Ja, was das für Konsequenzen haben kann, soll und haben wird, wenn das Wahrheit in deinem Leben ist, dass Christus in deinem Herzen wohnt. Von wem reden wir? Von Christus. Nicht von Hans und Franz, so nett die auch alle sind. Ja, wir reden von Christus, der für uns gestorben ist, der das Ebenbild des unsichtbaren Vaters ist, in dem alle Fülle vorhanden ist und der auferstanden ist von den Toten, der wohnt in uns. Unsichtbar, durch den Heiligen Geist. Auch da spielt der Heilige Geist eine Rolle. Aber Jesus, er wohnt in uns, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns zu ihm halten und an das glauben, was er für uns getan hat. Ja? Johannes 14. Da lesen wir diesen Satz. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Hier redet Jesus von seinem Weg zurück zum Vater und dass er für uns in der Ewigkeit, im Himmel, bei Gott selbst, ja, in dem göttlichen Raum, den wir nicht sehen können, dass er da für uns eine Wohnung vorbereitet. Das ist doch richtig cool, oder? Aber es geht noch einen Schritt weiter. Solange wir hier auf der Erde sind, baut Jesus diese Wohnung in uns. Nicht in irgendwelchen Gebäuden, Tempeln oder nur in der Ewigkeit. Jetzt will er in uns wohnen und sein Haus in uns bauen. Ja? Was dann auch irgendwie ein Spiegelbild ist von dem, was in der Ewigkeit abläuft. Ja, was dieselbe Qualität haben soll, selbst wenn es jetzt alles aufgrund von Glauben und Vertrauen und so weiter ist. In der Ewigkeit brauchen wir nicht mehr Glauben. Da werden wir alles sehen, was wir geglaubt haben. Aber jetzt geschieht es dadurch, dass wir ihm vertrauen, dass er das macht. Ja, er will in uns wohnen. Mit allem, was ihn ausmacht. Ohne Sünde, mit Liebe ohne Ende, mit seiner Heiligkeit, seiner Gegenwart, mit seiner Auferstehungskraft. Und alles Ausdruck seiner Liebe. Und an der Stelle mal die Frage, vielleicht so zur Reflexion, was wohnt denn wirklich in uns? Ob wir nun Christen sind oder nicht. Ich glaube, die Frage können wir uns alle stellen. Was wohnt in uns? Und ich habe da gerne so dieses Bild von den Räumen, die in unserem Herzen sind, wie so ein Lebenshaus. Ich habe da auch über diesen Aspekt speziell, habe ich auch schon mal, glaube ich, eine Predigt gehalten hier. Aber dieses Lebenshaus, wenn wir uns das mal vorstellen im Zusammenhang mit unserem Herzen, was finden wir denn da alles in diesen Räumen, ja, die sich da in unserem Lebenshaus, in unserem Herzen befinden? Ich vermute, und eigentlich ist es fast immer so, dass da oft noch die alten Bilder an den Wänden hängen. Ja? Manchmal ist es so, und jetzt ein bisschen provokativ, wir haben dann auch ein schönes christliches Plakat irgendwo aufgehangen oder vielleicht ein Kreuz an die Tür. Aber oftmals ist es so, dass in den Räumen selbst noch viele alte zerrissene Tapeten sind, Bilder von alten Erfahrungen, die eigentlich echt wehgetan haben, oder irgendwelche Sprüche, die eigentlich mit dem, was Gott denkt, gar nicht mehr zusammenpassen. Ja? Und all das finden wir in diesen Räumen. Alte Bilder mit Gedanken über Menschen, die wir kennen, Vorurteile, ja? Gute und schlechte Prägung über Gott selbst, Bilder, auch negative Bilder, falsche Bilder über uns selbst. Bilder, die nicht das widerspiegeln, was Gott eigentlich über uns denkt, was Gott für uns bestimmt hat. Und Paulus betet dafür, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und das ist ein Inbegriff von Gemeinschaft. Ja, wenn jemand in euch wohnt, ich meine, entweder ist man, da geht es nicht um irgendwelche psychischen Geschichten, ja, sondern es geht um eine Glaubenssache, dass dieser Christus in unseren Herzen wohnt und die Räume unseres Herzens auch neu gestalten darf. Nicht, dass der nur im Gästezimmer sitzt und da sein Dasein pflegt und sonntags besucht wird, so, sondern dass er in jedem Zimmer rein darf und wir zusammen uns da aufhalten und wir uns zusammen auch über die alten Bilder unterhalten können. Jesus ist kein Bilderstürmer, ja, der als ein zorniger Mensch durch alle Räume geht und alles kaputt reißt, was ihm nicht gefällt. Da hätte er noch mehr Mühe, mit uns was Neues aufzubauen. Das Entscheidende hat er am Kreuz schon gemacht. Er hat sich selbst zerstören lassen. Ja. Und er kommt in unser Herz hinein, um neue Bilder aufzuhängen. Aber er macht es mit uns zusammen. Er macht es nicht ohne uns. Er möchte Hand in Hand mit uns durch jeden Raum gehen und sich mit uns darüber unterhalten. Ihm ist wichtig, dass wir verstehen, was er will. Ja, weil es um Liebe geht letzten Endes. Es geht nicht um eine Regelbeziehung, es geht um eine Liebesbeziehung. Und er möchte mit uns reden. Und die falschen Bilder, die negativen Bilder durch seine himmlischen Bilder austauschen, die für uns schon jetzt wichtig sind. Jesus will in uns wohnen. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, und ich lade euch dazu ein, ist, darf er das? Will ich, dass Jesus das in meinem Herzen macht? Uneingeschränkt. Die Antwort darauf ist wichtig. Denn ich glaube, wenn wir Ja dazu sagen, dann werden wir noch mehr von dem entdecken, was er für uns vorbereitet hat. Er wird uns Türen aufschließen, um mal in diesem Bild zu bleiben, die wir noch gar nicht entdeckt haben und wo wir schon gar keine Ahnung haben, was sich hinter diesen Türen befindet. Ja? Wenn er in uns wohnt. Denn das Ziel ist letzten Endes die Entdeckung der unendlichen Liebe Gottes zu uns und in uns. Und da lese ich nochmal die restlichen Verse vor. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Allein die Worte, die haben doch was total Stabiles. Ja, hier sind wir wieder beim Haus. Hier geht es nicht um irgendeinen Karton, sondern es geht um was, etwas so Starkes, was bis in die Ewigkeit hineintragen wird. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wow, das riecht nach mehr, wenn man das liest. Ja? Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, durch die Gemeinschaft mit ihm, mit dem Heiligen Geist und wenn Jesus in uns wohnt, dass wir es selbst entdecken, aber auch mit allen anderen Heiligen, die zu Gottes Volk dazugehören, dass wir entdecken, wie tief, wie breit, wie hoch und was weiß ich nicht, Gottes Liebe ist. Das ist manchmal schwer zu verstehen, weil wir so unterschiedlich sind. Ja? Aber genauso hat Gott sich das gedacht. Deswegen gibt es Gemeinde. Ansonsten wird ein Internetanschluss völlig ausreichen. Ja? Immer diese lästigen Gespräche mit anderen Menschen und was man sich alles anhören muss und die Ticks, die andere Menschen haben und ganz abgesehen davon, was Menschen mit mir ertragen müssen, ja, wäre doch alles viel einfacher. Nein, Gott stellt Menschen zusammen, weil wir uns einander brauchen, um Gottes Liebe viel mehr zu erkennen. Warum? Weil wir dann merken, wie bedürftig wir sind, Gottes Liebe mehr zu entdecken. Ja, danke. Und dann stellen wir fest, dass diese Liebe in Worten beschrieben wird, die wir selber nicht ganz verstehen, weil wir denken, was will Paulus uns sagen? Ich versuche es mit meinen ganz einfachen Worten. Es geht darum, Gottes vielfältige, tiefschichtige Liebe zu entdecken. Und manches davon haben wir noch gar nicht entdeckt. Ja, eine Liebe, die uns beschenkt. Eine Liebe, die uns verändert, uns befreit, erlöst. Eine Liebe, die uns auch Grenzen setzt, wo es sein muss. Eine Liebe, die uns in diese Welt hineinsetzt, sendet und uns zu Partnern Gottes macht. Eine Liebe, die den Satan besiegt hat und alles Böse und die Macht der Sünde zerbrochen hat am Kreuz von Golgatha. Das ist Liebe. Ja? Und diese Liebe soll in unserem Herzen noch viel mehr Raum gewinnen, damit Gott sich da drin offenbaren kann und in uns wohnen kann. Ja, eine Liebe, die den Tod besiegt hat und die letzten Endes über unseren Verstand hinausgeht, weil wir es bis in Ewigkeit nicht schnallen werden, was das eigentlich ist. Ja, was sagt das über uns? Wir sind bedürftig. Eine Aussage, die wir nicht so gerne hören, weil wir sind eher gerne Menschen, die alles im Griff haben. Und das ist gar nicht so leicht dahergesagt, das ist ein echtes Problem. Ja, wir möchten es eigentlich irgendwie im Griff haben. Und der Tag, an dem wir uns zu Gott hingewendet haben und Christ geworden sind, ist nicht der Tag, wo dann auf einmal alles anders geworden ist. Ja, sondern wir merken an diesem Gebet, dass es ein Weg ist, wo wir Schritt für Schritt mehr erkennen und entdecken dürfen, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu sein, wie er ist, was er in uns tun will und was es bedeutet, dass er uns liebt und wir einander lieben und ihn lieben und was Gottes Liebe überhaupt alles ausmacht. Ja, Breite, Tiefe, Höhe und so weiter. Das ist ein Wachstumsprozess. Das ist ein Erkenntnisprozess. Und das gehört zusammen. Wachsen werden wir, indem wir mehr erkennen. Nicht hiermit, sondern mit unserem Herzen. Darauf kommt's an. Ja? Da passieren die entscheidenden Schritte. Und das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Und ich würde sagen, dass unsere persönliche Freiheit von Sünde in dem Maße wächst, indem wir ihn mehr erkennen. Weil nur da, wo wir erkennen, was er in uns tun kann, werden wir auch frei werden können von Dingen. Das Wissen um eine Regel, um ein Gebot macht uns nicht zu besseren Menschen. Das zeigt uns das Alte Testament. Das ist ein Sinn des Alten Testaments, um uns das deutlich zu machen. Ja? Wir brauchen Erkenntnis mit dem, der uns liebt und der uns frei machen will. Gottes Liebe mehr und mehr zu erkennen bedeutet Veränderung. Und stattdessen lesen wir aber auch Bibelstellen, und damit komme ich auch so auf die Zielgerade. Wir lesen Bibelstellen, die uns deutlich machen, dass es auch einen Mangel an Erkenntnis geben kann und was das für Auswirkungen hat. Jesaja 5, Vers 13. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Oder Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und an der Stelle kommt es dann noch dicker. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und so weiter. Erkenntnis ist kein Schicksalsschlag. Ob wir mehr von Gott erkennen oder nicht, ist nicht einfach nur eine Frage, ob Gott will oder nicht. Gott sagt im Alten Testament auf sehr eindrückliche Weise, ich will mich finden lassen. Und all das, was wir jetzt gesehen haben, auch die Liebe Gottes mehr entdecken, ist damit in Zusammenhang zu bringen. Er will sich finden lassen in seiner Liebe zu uns. Er will. Und dazu gehört dieses Miteinander, dass wir miteinander unterwegs sind, aber dass wir auch mit ihm unterwegs sind. Ja? Gott möchte sich uns mehr zu erkennen geben. Und deswegen betet der Paulus dafür. Damit es diesen Mangel an Erkenntnis seiner Liebe nicht gibt. Das ist der Grund dieses Gebetes, dass wir es mehr entdecken. Und Paulus wusste, dass die Menschen es nötig haben, Gottes Liebe mehr zu entdecken, damit noch mehr Dinge passieren können. Damit Gott sich mehr in seinem Wesen offenbaren kann durch die Menschen. Damit Gottes Liebe sichtbarer wird in dieser Welt. Und das läuft alles auf der Ebene des Gebetes ab, wo wir dann Gott mehr erkennen und er in unserem Leben etwas tut, was wir vorher nicht für möglich gehalten haben, wo wir etwas über ihn entdecken, was wir vorher vielleicht mal gehört haben, aber nicht wussten. Wo wir dann am Ende sagen werden oder zwischendurch immer wieder, wie Hiob, ich habe von dir gehört, ja, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ist ein großer Unterschied. Ob wir etwas wissen oder ob wir etwas im Herzen für sicher halten und erfahren haben. Und da rede ich nicht von irgendwelchen emotionalen Geschichten. Ja? Und deswegen nochmal die Frage, sind wir uns unserer Bedürftigkeit bewusst an der Stelle, dass wir Gottes Liebe mehr entdecken müssen, dass es da mehr gibt? Erkennen wir, was passiert, wenn wir uns nicht nach Gott und seiner Liebe ausstrecken? Erkennen wir, was passiert, wenn wir uns fahrlässig oder bewusst der Erkenntnis seiner Liebe versperren? Wir versperren uns letzten Endes selbst den Weg zu mehr, zu dem, was Gott uns geben will. Und deswegen haben wir die Wahl. Jeder von uns für sich selbst. Wir können uns Gottes Liebe und seiner freisetzenden Kraft entziehen, indem wir die Güte Gottes gering achten. Und jetzt fasse ich die ganzen Punkte mal zusammen, ja? Indem wir die Güte des Vaters gering achten, die Kraft des Heiligen Geistes unterschätzen und Jesus nicht in uns wohnen lassen, sondern lediglich als Tagesgast reinlassen. Oder wir können ein Leben des Gebets entwickeln, indem wir zu einem gütigen und großzügigen Vater beten, der uns seinen Geist geben will, der uns stark machen will, der uns seinen Sohn schenken will, damit er in uns wohnt, damit er dann die ganze Vielfalt und Kraft seiner Liebe in uns entfalten kann und wir das mehr und mehr entdecken und erleben. Ich hätte einen Tipp bei der Wahl. Ich gebe der zweiten Option meine Stimme. Obwohl ich immer wieder mit der ersten zu kämpfen habe. Ja? Und wahrscheinlich jeder Mensch. Aber ich möchte meine Stimme der zweiten Option geben und ich ermutige euch, dasselbe zu tun. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du dich als der in uns persönlich, als Gemeinde offenbarst, der du bist, gütig und großzügig. Schenke uns durch deinen Heiligen Geist innere Stärke. Aus deinem unermesslichen und unbegrenzten Reichtum heraus. Und lass deinen Sohn in uns wohnen. Damit er einfach da ist und wir Gemeinschaft haben, aber er auch ja, deine Bilder an unsere Wände hängen kann, deine Farben hineinsprühen kann. Und danke, dass du uns mehr und mehr von deiner Liebe zeigst. Amen.